Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Auch wenn mich das immer sehr viel Mut kostet, zu predigen, dennoch freue ich mich darüber. Was ist Liebe aus biblischer Sicht? Das soll heute unser Thema sein. Und wisst ihr, es gibt Themen in der Bibel, die sind manchmal, da steht sehr wenig drin in der Bibel. Diese Themen, die sind oft sehr schwer. Und es gibt Themen wie zum Beispiel die Liebe, da ist die Bibel einfach nur voll davon. Und man könnte meinen, dass das Thema dann umso leichter ist. Aber ich habe festgestellt, dass das gar nicht so ist. Denn wisst ihr, was die Schwierigkeit an diesen Themen ist? Diese Predigt zu leben. Und das ist bei mir auch nicht anders. Und ich habe mich gefragt, warum muss ich wieder über Liebe predigen? Ja, wieso legt Gott mir das wieder aufs Herz? Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass er mir zeigen will, was ich noch zu tun habe, was ich lernen soll. Nun, wir wollen uns heute die Frage stellen, um welche Liebe geht es eigentlich, wenn die Bibel über Liebe redet? Und von welcher Liebe redet diese Bibel? Wisst ihr, Liebe ist etwas, was ich gerne nehme, aber nur sehr, sehr ungern weitergebe. Geht das euch auch so? Ich wiederhole es nochmal. Liebe ist etwas, was ich sehr gerne nehme, aber nur sehr ungern weitergebe. In den meisten Punkten, die wir heute betrachten werden,
das ist nicht gut. So klein bin ich jetzt auch nicht.
Naja. In den meisten Punkten, die wir heute betrachten werden, da wird es entweder darum gehen, dass ich gar nicht bereit bin, Liebe zu üben, oder aber, dass ich bereit bin, nur bei bestimmten Personen Liebe zu üben. Oder aber, dass ich bereit bin, Liebe zu üben, nur bei einer Gegenleistung. Ja, und ihr könnt mal zusammen mit mir heute mal darauf achten, wenn wir die Punkte einmal so durchgehen, dass ihr mal auf diese Punkte achtet. Wisst ihr, was der größte Feind der Liebe ist? Bitte? Stolz, das Ich. Ganz genau so ist das. Oft ist das so, dass wir Satan immer als größten Feind abstempeln. Ja, ich kann nicht lieben, weil der Satan, der ist ja immer wieder da und der hält mich davon ab. Aber eigentlich ist das Ich dasjenige, was mich von der Liebe eigentlich abbringt. Und auch das werden wir heute feststellen. Wenn wir heute über Liebe reden, dann reden wir nicht über Liebe als ein Gefühl oder Liebe als eine Empfindung oder sowas. Ja, oder Schmetterlinge im Bauch oder sowas. Darum geht es heute überhaupt nicht. Wenn wir heute von der Liebe reden, dann reden wir von einer Gabe Gottes. Wusstet ihr, dass die Liebe eine Gabe Gottes ist? Das lesen wir in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes in uns ausgegossen wurde. Und diese Liebe, die wird eigentlich dadurch sichtbar, dass sie Handlungen vollbringt. Wir haben gerade in den Liedern gesungen, wir haben viele Lieder heute gesungen, aber in einem Lied war der Satz, dass die Liebe triumphiert hat, wo? Am Kreuz. Und wisst ihr, das Kreuz, das ist nicht etwas, wo, was so schön war alles. Ja, das Kreuz ist nämlich ein Symbol dafür, dass Demütigung stattgefunden hat. Und auch das wollen wir uns heute anschauen. Und das Wichtigste, was für mich war, wo ich dieses Thema vorbereitet habe, es geht darum, Liebe zu begreifen, wie Gott sie an mir ausgeübt hat in Jesus Christus. Wenn ich über Liebe rede oder wenn ich Liebe studiere in der Bibel, dann geht es darum zu begreifen, was hat Gott eigentlich für mich getan? Was hat Jesus Christus eigentlich getan für mich am Kreuz? Und das andere ist, dass ich diese Liebe auch weitergebe. Denn dafür sind wir berufen. Und wisst ihr, was sehr spannend ist? Wenn man die Liebe als Gabe Gottes sieht, an welche Stelle in der Bibel passt sie am allerbesten rein? Weiß das jemand? Johannes ist eine gute Stelle, ja. Frucht des Geistes auch. Im Korintherbrief. Das ist die Gemeinde, nur so zur Erinnerung, das ist die Gemeinde, die total komisch war. Das ist die Gemeinde, die es absolut nicht geschafft hat zu lieben. Ja, das ist die Gemeinde, die nach allen möglichen Gaben Ausschau gehalten hat, die die Zungenrede sehr angestrebt hat. Die haben alle Gaben angestrebt, die wirklich hoch angesehen war. Und genau in diesem Moment platziert Paulus, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, die Liebe. Boah, das war für mich so gewaltig. Erstmal dachte ich immer, das wäre ein Fehler, ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, erstmal du liest voll über die Gaben und da fangen wir so, Liebe, hä, was macht das hier? Und ich habe festgestellt, das passt da sowas von gut rein. Wenn das eine Gabe Gottes ist. Und Paulus nennt diesen Weg als Weg der Vollkommenheit. Liebe ist der Weg der Vollkommenheit. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, das passt ja nirgendwo besser rein als genau dahin. Nun, ich glaube, niemand von uns wird es schaffen, jemals diese Liebe in der Fülle auszuleben. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir es eines Tages machen werden. Im Himmel. Aber trotzdem hat uns die Bibel diesen Maßstab für Liebe gegeben. Und ich glaube, dass wir die ganze Bibel eigentlich nicht bräuchten, wenn wir dieser Liebe nachkommen würden. Stimmt's? Denn die Liebe ist die Summe aller Gesetze. Wir bräuchten keine Bibel, wenn wir dieser Liebe nacheifern könnten, wenn wir es schaffen würden, sie komplett auszuüben. Das ist auch übrigens der Grund, warum Jesus keine Gesetze bräuchte. Nun, die Bibel beschreibt drei Arten der Liebe. Die Eros-Liebe, Phileo-Liebe und die Agape-Liebe. Ja, uns geht es heute nur um die Agape-Liebe. Es ist die göttliche Liebe. Es ist die Liebe, um die es bei uns im 1. Korinther 13 geht heute. Ich möchte mit uns nicht den ganzen Kapitel lesen. Ich möchte nur die vier Verse mit euch durchgehen, da wo die Liebe beschrieben wird. Und diese Liebe, diese göttliche Liebe, die findet in allen Personengruppen statt. Es spielt keine Rolle, ob es der Partner ist, es spielt keine Rolle, ob es meine Kinder sind, es spielt keine Rolle, ob es mein Arbeitskollege ist oder mein Freund oder selbst mein Feind. Nun, lasst uns zusammen 1. Korinther 13, 4 bis 7 lesen. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Nun, es sind nicht viele Verse, aber die Verse haben es doch in sich. Und ich stelle gerade fest, ich habe eigentlich eine PowerPoint mitgebracht, weil es ja doch so viele Punkte sind. Das soll eigentlich ein Rot sein, ja, was für die Liebe steht. Aber es kommt hier irgendwie nicht ganz so durch. Aber okay. Genau. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Die Liebe ist langmütig. Und Langmut bedeutet so viel wie geduldig oder ein langanhaltendes Gemüt. Ich habe es schon in meiner letzten Predigt erwähnt. Die Liebe ist in jeder Beziehung langmütig. Also wir können nicht sagen, dass die Liebe in der Partnerschaft irgendwie langmütig ist, aber mit meinem Arbeitskollegen nicht. Das funktioniert nicht. Wenn Liebe langmütig ist, dann ist sie in jeder Beziehung langmütig. Und in Bezug zur Sünde habe ich das letztes Mal schon erklärt. Aber die Liebe ist auch langmütig in Bezug auf eine Zusammenarbeit, vielleicht in einem Dienst zusammen. Vielleicht machen wir zusammen mit jemandem einen Dienst und wir sind immer wieder aufgeregt darüber, ja? Wie der andere da mit mir umgeht oder dass er etwas nicht schafft und was auch immer. Aber die Liebe, die ist langmütig, auch in diesen Dingen. Wenn ich zum Beispiel Azubis bei mir auf Arbeit habe, ja, und ich muss einem Azubi immer wieder das Gleiche erklären. Ich weiß nicht, wie lange macht ihr das mit? Ja, irgendwann am dritten Mal denkt man sich doch, meine Güte. Ich muss jedes Mal sagen, Liebe ist langmütig. Oder bei den Kindern. Ja, ich erinnere mich daran, dass wir Mathe geübt haben mit einem Kind. Ja? Und wenn man Mathe selber ein bisschen versteht, dann versteht man nicht, wieso der andere es nicht versteht. Und dann gab es auch schon mal Tränen. Und ich musste wirklich lernen zu sagen, nein, Liebe ist langmütig. Und irgendwann bin ich so weit gekommen, dass ich gesagt habe, weißt du was, wir üben es nochmal. Und wir üben es nochmal. Und wenn es nachher eine 5 wird, dann ist es auch nicht schlimm. So weit muss man aber erstmal kommen. Ja, unsere Kinder dürfen auch 5 schreiben. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einer Frau, die arbeitet beim Zahnarzt und sie sagte, boah, mein Chef ist der Allerbeste. Ich sage, echt? Das habe ich auch selten von Chefs gehört. Ich sagte, wenn du da was nicht kapierst, ne, sagt er einfach, dann erkläre ich es dir halt nochmal. Das ist mir so interessant. Ein langmütiger Chef. Das ist doch schön, oder? Der nächste Punkt ist, Liebe ist gütig. Und Güte ist Freundlichkeit, ja, oder eine Warmherzigkeit. Rücksichtsvoll. Ach, das mag ich, wenn jemand das so zu mir ist, oder? Ja, ich liebe es. Aber Liebe geht freundlich mit seinem Nächsten um. Egal in welcher Situation. Sie fragt nicht danach, wenn ich beim Autofahren mit jemandem grüße und er grüßt nicht zurück, dann sage ich, ja, soll er doch bleiben, wo er ist. Dann grüße ich nochmal und dann grüße ich wieder und wieder und bin trotzdem freundlich. Egal, wie der andere zu mir steht. Die geht auch rücksichtsvoll mit Fehlern der anderen um. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Das sage ich nicht. Es klappt auch bei mir nicht immer, aber manchmal stelle ich mir dann die Frage, wenn ich dann über so einen Fehler nachdenke, mache ich das eigentlich auch? Oh, jo, erst vor einer Stunde. Naja. Geht euch das manchmal auch so? Dass man, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, was der andere eigentlich gerade gemacht hat, wo man sich so sehr darüber aufgeregt hat, dass man feststellt, ey, mir geht es doch eigentlich manchmal genauso. Den gleichen Fehler habe ich vor kurzem erst gemacht. Der nächste Punkt ist die Liebe, die neidet nicht. Oh, das ist aber sehr klein links, ne? Könnt ihr das lesen? Wenn nicht, dann schlagt die Bibel auf, da steht es drin. 1. Korinther 13. Die Liebe neidet nicht. Und Neid kann auch ein Wort Eifersucht stehen. Ja, das wird oft gleich behandelt. Ja, aber wer neidisch oder eifersüchtig ist, der ist auf sich selbst fokussiert. Ist das so? Und deswegen sagte ich auch vorhin, der größte Feind von Liebe ist meine Selbstsucht. Denn wer neidisch ist auf seinen Nachbarn, der wird ihm wohl kaum ein Eis vorbeibringen gehen, oder? Also ich könnte das nicht, wenn ich gerade voller Neid bin, gehe ich ihm kein Eis vorbeibringen. Und mit Eifersucht verhält sich das genauso. Denn die Eifersucht sagt ja eigentlich, mir hat man etwas genommen, was eigentlich mir gehört. Das ist meins. Merkt ihr da was? Es geht um mich. Die Folge von Neid oder Eifersucht ist immer Lieblosigkeit. Ich reagiere immer mit Lieblosigkeit. Aber echte Liebe, ihr Lieben, die neidet nicht. Die Liebe, die tut nicht groß, die Liebe, die bläht sich nicht auf. Nun, andere Synonyme dafür wären prahlen, ja, oder stolz sein, angeben, aufgeblasenes Verhalten, hochmütig zu sein. Und Paulus schreibt, so wie ich gerade schon anfangs erwähnt habe, Paulus schreibt diesen Satz genau da rein, wo die Korinther sich messen an den Gaben, die sie besitzen. Ja? Wer hat die größte Gabe? Was ist eigentlich das Wichtigste? Wer hat die wichtigste Gabe? Und genau da hinein schreibt Paulus, Leute, die Liebe ist eigentlich das, was vollkommen ist. Und das überhebt sich nicht. Und das ist schon sehr spannend. Bei uns ist das heute vielleicht so, dass wir die großen Gaben alle hier auf der Bühne sehen. Es sind die Leute angesagt, die auf der Bühne stehen, die predigen, die Musik machen. Vielleicht bist du ein begnadeter Musiker und denkst immer, Mensch, was mache ich da für eine Musik? Ach, die Leute, die hören immer so gerne zu bei mir, weil ich hab's einfach drauf. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass jede Gabe eigentlich dafür gegeben ist, um den anderen zu dienen und nicht dich selbst groß zu machen? Wisst ihr warum? Weil die Liebe tut das nicht. Wenn ich mit meiner Musik den Menschen lieben will, dann tue ich das aus Liebe ihm gegenüber. Genauso auch mit der Predigt, mit allen anderen Diensten. Liebe prahlt nicht. Das heißt, eigentlich alles, was ich tue, um mich groß zu machen, macht automatisch den anderen kleiner. Alles, wo ich versuche, mich hochzuheben, macht mein Gegenüber oder meinen Nachbar niedriger. Und deswegen sollte jeder Dienst, den wir tun, in einer gegebenen Haltung unserem Nächsten gegenüber sein. Und wisst ihr, es ist ja nichts, das ich von mir aus geben kann, oder? Jede Gabe, die Gott uns geschenkt hat, ist eigentlich eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Und manchmal ist mir das so peinlich. Und ich habe einmal gebetet zu Gott und habe gesagt, Herr, mir ist das eigentlich so peinlich, mein Stolz. Denn das, was du mir geschenkt hast, damit prahle ich mich. Das ist so peinlich. Das wäre so, wie wenn ich jetzt von Andreas einen dicken Benz ausleihen würde, würde hier dick auf dem Hof angefahren kommen und würde aussteigen, so mit erhobener Nase. Und ihr würdet alle stehen und sagen, hä, den hat er doch geliehen vom Andreas, er gehört ihm doch gar nicht. Was tut der einen auf cool? Und so geht mir das manchmal mit den Diensten. So geht mir das manchmal vor Gott, wo ich sage, Mensch, Herr, du hast mir alles geschenkt. Alles kommt von dir. Wieso gebe ich eigentlich an damit? Liebe benimmt sich nicht unanständig. Und hier gibt es Worte wie unschickliches Benehmen. Das kann auf sexuelle Ebene bezogen sein. Oder eine Sitte verletzen. Das war mir auch ein bisschen neu. Eine Sitte zu verletzen oder ein taktloses Verhalten. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich noch anständig? Oder was ist unanständig? Wo gibt es eine Definition für unanständig? Was ist heute noch normal? Oder was ist heute überhaupt unnormal? Wisst ihr, wenn ich meine Kinder aus dem Haus schicke, wenn ich zu ihnen oder wenn sie zu Besuch gehen, dann sage ich immer, aber wir nehmen nicht anständig. Ja, und das Kind fragt sich dann, puh, Anstand, Anstand, was ist überhaupt Anstand? Oder? Was verbindet das Kind mit Anstand? Es verbindet das damit, dass er weiß, er muss sich so verhalten, wie die Eltern ihm das beigebracht haben. Oder aber er muss sich so verhalten, damit sich das nicht aus einer Norm begibt. Und Beispiel dafür wäre, wenn wir jetzt gerade gesungen haben, stellt euch vor, wir singen hier und dann fange ich hinten an in der Reihe einfach an, meine Predigt loszurattern. Ja, ich bin mir sicher, die meisten von euch, die würden sich umdrehen und sagen, der Heinrich, der ist nicht ganz normal. Stimmt's? Andersrum, wenn ich jetzt hier predige und jemand würde aufstehen und anfangen zu singen, oh, am Kreuz, dann würden wir uns auch umdrehen und sagen, irgendwie, der ist gerade nicht normal. Ja, das heißt immer, wenn irgendetwas aus einer Norm gerät, dann merken wir, es ist irgendwas Unnormales. Es stimmt irgendwas nicht. Und deswegen stehe ich auch heute nicht mit Badehose hier, ja, weil mit einer Badehose ist man im Pool, stimmt's? Einige nicken, ja, okay. Mit einer Badehose bin ich im Pool. Und da wird keiner von euch sagen, Mensch, der Heinrich ist nicht normal, der geht in der Badehose in den Pool. Aber wenn ich hier mit einer Badehose stehen würde, da würdet ihr schon sagen, der ist irgendwie, also Morten wird sagen, Heinrich, ich glaube, ich muss dich mal suspendieren. Aber verstehen wir, was ich meine? Was ist Anständigkeit? Was ist Unanständigkeit? Was ist heute noch normal? Was ist unnormal? Homosexualität ist normal. Dass Frauen rumlaufen wie die Männer und die Männer rumlaufen wie die Frauen ist normal. Ehescheidungen, völlig normal. Musik, Rock, Techno, egal was, alles normal. Kleidung, kannst rumlaufen, wie du möchtest, ist alles normal. Haare kurz, lang, geölt, gefettet, keine Ahnung, was auch immer, alles normal. Leute, wir schmunzeln ein bisschen darüber, aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was ist in meinem Leben eigentlich noch normal geworden, was die Bibel vielleicht nicht mehr als normal sieht? Und wir müssen uns alle ernsthaft die Frage stellen, was ist heute noch normal in meinem Leben? Und die Bibel ist diejenige, die der Maßstab für Normalität ist, oder? Wisst ihr, diese ganzen Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die waren 60 Jahre vorher nicht normal. Die wurden nämlich normal, als die Studentenbewegung aufstand und versucht hat, diese Dinge zu normalisieren. Und später dann die Hippie-Bewegung. Die haben versucht, diese Dinge alle zur Normalität zu machen. Aber vorher war das nicht normal. Und wir übernehmen alles eins zu eins und sagen dann, es ist normal, es kommt alles nur noch auf dein Herz an. Ihr Lieben, ich denke, es ist nicht so. Wisst ihr, für den Satan ist das normal, wenn ich mich selbst hier hinstelle, wenn ich selbst hier auflaufe und mich selbst groß mache hier. Je auffallender, desto besser. Aber Gott sagt, die Liebe, die achtet auf den Nächsten. Wenn du in den Gottesdienst kommst und dich so anziehst, dass du von allen sofort angeschaut wirst, ich weiß nicht, ob das noch was mit Liebe zu tun hat. Ich denke, das kann ablenken. Aber wahre Liebe, die achtet auf den Nächsten. Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass sie dadurch bedacht ist, unauffällig und anständig zu sein. So, dass der andere keinen Anstoß an mir nehmen kann. Das ist Liebe. Der nächste Punkt ist, Liebe sucht nicht das Ihre. Nun, das haben wir jetzt häufiger schon mal ein bisschen angedeutet. Liebe fragt nicht danach, wo sind meine Vorteile? Ja, oder was habe ich davon, wenn ich das für dich mache? Was springt denn dabei raus? Sie fragt nicht nach einer Gegenleistung. Denn Liebe ist komplett selbstlos. Ist es nicht so, dass wir oft auch in unserer Beziehung zu unserem Partner darauf bedacht sind, Liebe zu üben, wenn wir eine Gegenleistung bekommen? Schatz, du machst mir heute Schaschlik und ich mache die Leisten für dich dran. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre Liebe, gegenseitige Liebe. Aber ich glaube, in Wirklichkeit habe ich doch nur einen Schaschlik im Hinterkopf, oder? Wisst ihr, was eigentliche Liebe wäre? Die Liebe würde die Leisten dran machen, wenn ich Cremesuppe bekommen würde. Uah. Naja. Machen wir weiter. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und hier gibt es Worte wie anreizen zum Zorn. Ja, jemanden zum Zorn reizen. Oder die Liebe lässt sich nicht provozieren. Mal angenommen, jemand reizt dich so richtig zur Weißglut. Der bringt dich so richtig auf die Palme. Mal Hand aufs Herz. Hast du mal schon mal darüber nachgedacht, dass du diesen Personen gerade so richtig liebst? Ich glaube kaum. Ich glaube nämlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ganz gleich, ob es dein Partner ist oder ob es dein Kind ist, dein Arbeitskollege, dein Feind, wer auch immer. Man könnte auch sagen, wenn jemand vor dir steht, dich beschimpft und dich vielleicht anspuckt und dich mit Füßen tritt und du dich nicht provozieren lässt, dann hast du echte Liebe zu diesem Menschen. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Wisst ihr, woher ich das weiß? Von Jesus. Wisst ihr, als Jesus damals am Kreuz hing oder als Jesus damals geschlagen wurde, da wurde er von mir geschlagen. Ich habe ihn geschlagen. Ich habe ihn angespuckt. Ich habe ihn dermaßen gedemütigt. Ich habe ihm die Dornenkrone aufgesetzt, habe ihm auf die Dornenkrone draufgehauen. Er guckte mich einfach nur ganz lieb an. Sagte, ich mache es für dich. Ich mache es für dich. Wisst ihr, und seine Liebe, die geht noch weiter. Denn die Liebe rechnet Böses noch nicht mal zu. Es ist nicht nur so, dass er alles auf sich genommen hat, sondern er hat gesagt, Heinrich, ich vergebe dir. Wisst ihr, was er zu seinem Vater gebetet hat? Vater, er weiß nicht, was er tut. Rechne es ihm bitte nicht an. Ihr Lieben, das ist gewaltig. Das ist Liebe. In ihrer vollen Vollkommenheit. Und du denkst jetzt vielleicht, Heinrich, es ist alles schön und gut. Jesus hat das gekonnt, aber ich kann das nicht. Und kein Mensch kann es. Ich weiß nicht, wie viele Glaubenshelden du dir schon durchgelesen hast. Aber die Kirchengeschichte hat gezeigt, dass es möglich ist. Nicht in der vollen Perfektion, das sage ich nicht. Aber es ist möglich, Liebe zu üben. Ich habe ein Beispiel von Corrie ten Boom letztens vorgelesen. Sie ist ein Beispiel dafür, dass Liebe zu praktizieren funktioniert. Und das klappt natürlich nur, wenn wir in der vollen Abhängigkeit zu Christus stehen. Vielleicht schreibst du alle deine oder alle Fehler deines Partners auf einen Zettel. Vielleicht schreibst du jeden Abend darauf, das hat er mir heute wieder angetan. Und dieser Zettel ist vielleicht auch schon ganz voll. Darf ich dir einen biblischen Rat geben? Wenn du diesen Zettel heute Abend hervorholst, dann streich alles durch und schreib darunter Tetelestai. Alles bezahlt. Versuch es. Denn das hat unser Herr mit uns auch getan. Die Liebe, die freut sich über die Wahrheit. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Wenn du dich in Kreisen bewegst, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Ungerechtigkeit ausgeübt wird, wo ungerecht gehandelt wird oder wo gelogen wird, weißt du, worüber du dir 100% sicher sein kannst? Dass in diesem Kreis keine Liebe herrscht. Denn es ist unmöglich, wenn dir jemand sagt, er liebt dich und lügt dich gleichermaßen an. Es ist unmöglich. Es ist keine Liebe. Die Liebe freut sich darüber, wo Wahrheit geredet wird. Und ihr wisst schon, dass Wahrheit wehtut, oder? Aber es ist ein Zeichen echter Liebe. Weißt du, es braucht keine Liebe, wenn ich dir sage, was du hören willst. Es braucht keine Liebe, wenn ich dir sage, dass du so wie du bist, eigentlich ein ganz cooler Typ bist. Also voll in Ordnung. Also dazu bedarf es keine Liebe. Das ist dazu da, um mich vielleicht einzuschmeicheln bei dir. Aber wisst ihr, wann es extrem viel Liebe braucht? Wenn ich dir sage, dass du in die Hölle fährst, wenn du nicht Buße tust. Das braucht Liebe, ihr Lieben. Wir sehen es an Jeremia, an Hesekiel, an Jesaja und an vielen anderen Propheten. Das ist Liebe. Wenn ich dir sagen muss, dass du in Sünde lebst und wenn du so weiterlebst, in die Hölle kommst vielleicht. Das ist Liebe. Denn die Liebe liebt die Wahrheit. Und wenn du mich von Herzen liebst, dann nimmst du diese Wahrheit an. Dann nimmst du diese Ermahnung an, weil du zum einen mich liebst und weil du weißt, dass ich es auch nur aus Liebe zu dir tue. Nächster Punkt ist, die Liebe erträgt alles. Und ich glaube, dass an diesem Punkt bei vielen die Liebe aufhört. Dass sie bis zu einer bestimmten Grenze von Liebe noch mitgehen können, aber an diesem Punkt sagen, nein, da scheide ich aus. Das kann ich einfach nicht. Im Griechischen steht hier etwas so wie aushalten oder mit Schweigen zu bedecken. Und wenn man von früher noch viele Zeugnisse gehört hat, dass Christen sich alles über sich ergehen lassen haben, so hört man heute von vielen Christen, dass sie sagen, naja, ein Christ muss ja nicht alles mit sich machen lassen. Wenn man von früher von vielen Christen noch gehört hat oder von vielen Frauen noch gehört hat, dass sie gedemütigt wurden und trotzdem bei ihren Männern geblieben sind, dann hört man heute von vielen Frauen, das schaffe ich nicht mehr. Und sie verlassen ihre Partner. Und das ist heute immer normaler geworden. Es wird immer normaler. Nun, ich möchte das alles keinesfalls kleinreden, ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Es tut mir sehr schrecklich leid, wenn Menschen gedemütigt werden, geschlagen werden. Es tut mir schrecklich leid, wenn Kinder misshandelt werden. Es tut mir schrecklich leid, wenn Sklaven missbraucht werden. Aber eines ist sicher: Gott wird sein gerechtes Urteil über diese Menschen geben. Das steht nicht mir zu. Mir steht es zu lieben. Aber was ich glaube, ist, dass sehr oft in den meisten Fällen eigentlich das Ich das Problem ist. Ist das nicht so? Ich möchte es nicht ertragen, weil ich so gedemütigt werde, weil meine Ehre kaputt gemacht wird, weil meine Würde kaputt gemacht wird. Und eigentlich steht mein Stolz im Weg, alles ertragen zu können. Lieben, und ich musste hier so an Jesus denken. War es nicht so, dass er derjenige gewesen wäre, der als erstes vom Kreuz runtergehen könnte und sagen würde, Leute, hier ist das zu Ende. Meine Würde ist hier aber sowas von kaputt gemacht worden. Hier steige ich aus. Er wäre der Erste, der es machen könnte, aber er tat es nicht. Und das ist eines der größten Liebesbeweise für mich. Er ließ alles ohne Ausnahme über sich erdulden. Das ist echte Liebe. Die Liebe glaubt alles. Hier steht Glauben, Vertrauen oder ein Überzeugtsein von etwas im Griechischen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie kann das sein? Wie kann die Liebe alles glauben in Bezug zu meinem Nächsten? Habt ihr den Satz schon mal gehört? Ich mache das nie wieder, versprochen. Wer kennt diesen Satz? Viele, ne? Ich kenne ihn auch von meinen Kindern, so viel. Ich mache das nie wieder, Papa, das letzte Mal. Ja, ja. Und immer wieder fängt man von vorne an. Wisst ihr, was da ist? Da ist Liebe im Spiel. Ist euch das aufgefallen? Ich liebe mein Kind. Deswegen glaube ich ihm das. Deswegen kaufe ich ihm das ab. Und deswegen gebe ich ihm eine neue Chance. Vielleicht hast du diesen Satz auch von deinem Ehepartner schon gehört. Du hast meine Liebe so missbraucht, jetzt ist es vorbei. Aber die Liebe, die glaubt alles. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie oft? Bei meinen Kindern fällt es mir leicht, jeden Tag das zu glauben. Aber bei meinem Ehepartner oder vielleicht bei Arbeitskollegen oder bei meinem Feind? Wisst ihr, wie oft? 70 mal 7 mal. Ihr braucht gar nicht nachzuzählen. Es ist oft genug. Denn diese Vergebungsbereitschaft, die gibt meinem Gegenüber die Chance, von Neuem anzufangen. Das ist die Liebe, die alles glaubt. Ja, wir fangen von vorne an. Ja, es ist das 49. Mal. Wir fangen von vorne an, weil ich dich liebe. Wisst ihr, Gott hätte allen Grund, mich schon längst wegzuwerfen. Schon lange, wenn dann nicht seine Liebe wäre, die daran glaubt und mir neues Vertrauen schenkt, sagt Heinrich, wir fangen von neu an. Heute ist ein neuer Tag, wir fangen von vorne an. Das ist so gewaltig, ihr Lieben. Die Liebe hofft alles. Hoffen, erwarten, herbeisehnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir habe ich manchmal nach jedem Versagen wieder neue Hoffnung, dass das besser wird, oder? Also ich denke mir so immer, heute ist das wieder daneben gegangen. Morgen wird es auf jeden Fall besser. Heinrich, du packst das, das schaffst du schon. Aber bei meinem Gegenüber, also vielleicht zweimal, schafft er nie im Leben. Und ich glaube, dass auch heute hier im Raum einige sitzen, wo viele schon aufgegeben haben. Wo viele gesagt haben, der Junge, im Leben wird der nicht gut irgendwann. Aber wisst ihr, das ist so eine Mutter oder so ein Vater, die ständig im Gebet für diesen einen Jungen sind. Und die einfach darauf hoffen, dass dieser Junge irgendwann einmal zum Glauben findet. Ich weiß von Eltern, die haben 10 oder 20 Jahre lang gebetet für diese Menschen. Ihr Lieben, das ist echte Liebe. Die gibt die Hoffnung nicht so schnell auf. Und du fragst dich, wie lange soll ich noch beten? Ich bete schon ein Jahr. Vielleicht 5? Oder vielleicht 10 oder 20? Wisst ihr, echte Liebe geht bis in den Tod hinein. Und das ist das, was ich meiner Frau versprochen habe, als ich sie geheiratet habe. Ich werde dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Nicht bis du das erste Mal versagt hast oder bis du das 10. Mal versagt hast, sondern bis du tot bist. So lange werde ich meine Liebe dir entgegenbringen. Der letzte Punkt, die Liebe erduldet alles. Und hier ist etwas anderes gemeint, hier ist ertragen, aushalten, standhalten und durchhalten. Aber das meint eher dieses Geduld und dieses Ausdauern haben in Leiden, irgendwie so. Und ich weiß nicht, wie lange du schon für deinen Ehemann betest oder für deine Ehefrau vielleicht. Oder wie lange du für deine Kinder vielleicht betest, bis sie endlich zum Glauben kommen. Oder für deinen besten Freund oder deinen Arbeitskollegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange du vielleicht schon zu Hause tyrannisiert wirst. Wie lange du gedemütigt wirst, ich weiß es nicht. Liebst du deinen Partner? Liebst du deinen Ehemann? Liebst du deine Ehefrau? Liebst du deine Kinder? Liebst du deinen Arbeitskollegen oder deine Freunde oder deine Feinde? Dann erdulde es. Denn Christus tat es genauso. Liebe hat eine enorme Ausdauer, ihr Lieben. Und ich komme zum Schluss. Als ich fertig war damit, dann dachte ich mir so, Mensch, das wäre so schön, wenn alle Leute aus unserer Gemeinde mich so lieben würden. Oder? Wer hat das nicht gedacht von euch? Wer denkt nicht so, wenn er diese ganzen Punkte liest und denkt, Mensch, würde mein Ehepartner mich doch mal so lieben? Da würde es mir so leicht fallen, ihn zu lieben. Mensch, wenn der doch so wäre, dann hätte ich gar kein Problem damit. Aber ich wiederhole nochmal, was ich anfangs gesagt habe. Liebe ist etwas, was ich gerne nehme, aber nur sehr ungerne weitergebe. Wie wäre es, wenn wir heute damit anfangen, diese Liebe zu üben? Stück für Stück, Schritt für Schritt. Nicht in seiner Vollkommenheit. Das schaffen wir nicht. Aber wir können nach und nach lernen, in der Abhängigkeit zu Christus diese Dinge umzusetzen. Und das funktioniert, Lieben. Das perfekte Vorbild ist natürlich Jesus gewesen. Und im ersten Johannesbrief sagt Johannes, dass Gott Liebe ist. Und wisst ihr, was auch sehr spannend ist, wenn wir jetzt in diesen Text, den wir gerade gelesen haben, Jesus einfügen. Guckt mal, was dabei rumkommt. Jesus war langmütig. Jesus war gütig. Jesus neidete nicht. Jesus tat nicht groß. Er blähte sich nicht auf. Er benahm sich nicht unanständig. Er suchte nicht das Seine. Er ließ sich nicht erbittern. Er rechnete Böses nicht zu. Er freute sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freute sich mit der Wahrheit. Er ertrug alles. Er glaubte alles. Er hoffte alles. Er erduldete alles. Jesus vergeht niemals. Und dann merken wir, dass Paulus in dieser Beschreibung der Liebe, in diesem Wesensbeschreibung der Liebe, nicht ein wenig geringer schreiben könnte. Warum? Weil es komplett auf unseren Christus passt. Würde Paulus nur im Geringsten diese Dinge ein bisschen reduzieren, würde es nicht dem Christus entsprechen. Ist das nicht Wahnsinn? Und deswegen nennt Paulus diesen Weg als Weg der Vollkommenheit. Ihr Lieben, wenn ihr nach Gaben strebt, strebt nach allem Möglichen. Aber das ist etwas, wonach es sich zu streben lohnt. Wir können auch nicht sagen, dass hier nur eine theoretische Darstellung der Liebe ist. Ich denke es nicht. Ich denke, dass es sehr wohl praktisch ist. Und auch da zeigt die Kirchengeschichte, dass es möglich ist. Wenn wir allein Stephanus nehmen, er war ein Mensch wie du und ich. Er hat seinen Feinden das Böse nicht angerechnet. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Wenn wir Paulus nehmen, er war ein Mensch wie du und ich. Er war nicht Christus. Er hat seine Feinde dermaßen geliebt, seine jüdischen Feinde, die ihm eigentlich den Tod wollten. Oder Elisabeth Elliot, viele von euch werden sie vielleicht kennen, dessen Mann umgebracht wurde von den Auka-Indianern. Und die nachher sich entschließt, ich gehe zu meinen Mördern hin, um ihnen das Evangelium zu bringen, die meinen Mann umgebracht haben. Warum tut sie sowas? Aus Liebe dem Nächsten gegenüber. Und da gibt es noch viele Beispiele von Glaubenshelden. Ich kann euch nur raten, lest Glaubenshelden. Und wir dürfen es nicht als Ausrede benutzen, zu sagen, ja, das ist ja sowieso eine Theorie, schafft das eh nicht. Jesus sagt nämlich, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Und warum ist das so? Weil das Ich der größte Feind von Liebe ist. Wenn ich meinen Nächsten lieben will, muss ich mich selbst verleugnen. Ich komme gar nicht drum rum. Wenn ich das nicht schaffe, kann ich nicht lieben. Lieben, ich sage nicht, dass das einfach ist. Es ist einfach, von hier zu predigen, ja. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei, in der kommenden Woche oder auch vielleicht für die Zukunft, dass wir zum einen feststellen, was Liebe bedeutet, was Christus für mich getan hat, was Liebe in Perfektion ist. Und zum anderen, dass wir Gott darum bitten, wirklich diese Liebe untereinander auszuführen, auszuüben. Warum? Weil die Welt uns an genau dieser Liebe erkennen wird. Oder auch nicht. Amen.